SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Heute Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Letzten Sonntag haben wir über Schmetterlinge gesprochen, die eine Art Bioindikator, also ein Anzeiger für den Zustand unserer Umwelt sind. Jetzt hat die Fußballsaison begonnen und Fußball ist so eine Art Sportindikator für den Zustand unserer Gesellschaft. Wir reden immer noch von Fußballvereinen, obwohl wir längst AGs und GmbHs haben. Wer steht hinter diesen Gesellschaften? Wer profitiert von dem gigantischen Geschäft um Übertragungsrecht und Merchandising? Herr Berger, Sie sind ja Redakteur der Nachdenkseiten im Internet. Nun haben wir schon mit mehreren Autoren dieser Nachdenkseiten in dieser Sendereihe diskutiert über harte Themen wie Wirtschaftspolitik oder Demokratie. Fußball gilt dagegen oft als weiches Thema, als Unterhaltung. Aber ich finde, Ihr Buch zeigt eigentlich ganz schön, dass auch dieser unterhaltende Sport mit Politik und Wirtschaft viel zu tun hat.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der Fußball zeichnet gesellschaftliche Entwicklungen nach und er gibt sie auch vor. Wenn wir uns beispielsweise mal jetzt den modernen Fußball anschauen, da muss man vielleicht zweiteilen in den Amateurfußball und in den Profifußball. Der Amateurfußball trägt eine sehr wichtige Aufgabe zur Sozialisierung junger Menschen bei. Er ist allerdings chronisch unterfinanziert. Auch das ist natürlich jetzt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir den Profifußball, in dem immer höhere, gigantische und unverständliche Summen mittlerweile umgesetzt werden, bei denen allerdings auch wieder nur ein ganz kleiner Teil der Vereine, also dieses 1%, den Gros umsetzt, während 99% der Vereine selber finanziell nicht sonderlich gut dastehen. Auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Auch der unregulierte Markt, der im Fußball sein Stelldichein feiert, auch das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ein weiterer Spiegel der Gesellschaft ist, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Gelder, die eingenommen werden, dass sie halbwegs gerecht umverteilt werden. Und insofern möchte ich doch sagen, also, dass man dem Fußball unterschätzt, wenn man ihn als weiches Thema einschätzt.
Nun schimpfen ja alle über die FIFA und das auch mit Recht übrigens. Aber letztlich machen die Fans doch irgendwie alles mit. Bekommen wir also auch vielleicht den Fußball, den wir zumindest dulden?
Ja, dulden, ja. Bei den meisten Fans ist da natürlich bei mir eingeschlossen eine gewisse kognitive Dissonanz. Man freut sich natürlich über qualitativ hochwertigen Fußball. Man schaut sich gerne die Fußball-WM an und das ganze Gebilde, das um die Fußball-WM entstanden ist, diese FIFA, ist eigentlich eher abstrakt. Die FIFA ist Veranstalter. Als Fußballfan interessiert einen das gar nicht sonderlich. Einerseits verständlich, andererseits auch wieder unverständlich, denn es geht ja schließlich um Milliardensummen, die dort umgesetzt werden, die wir auch bezahlen, beispielsweise über unsere Rundfunk. Gebühren und bei denen wir natürlich als demokratisch engagierte Menschen auch gerne eine größere Kontrolle hätten, wohin diese Milliardensummen fließen. Und das ist in diesem korrupten System FIFA so gut wie unmöglich.
Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass es dieses Auseinanderklaffen von Arm und Reich auch im Fußball gibt. Und das ist ja in der Wirtschaft genauso gefährlich wie im Fußball. Denn in der Wirtschaft neigt der Kapitalismus immer zum Oligopol oder zum Monopol. Das heißt, dass es keine Konkurrenz mehr gibt. Damit gibt es auch keine Marktwirtschaft mehr, sondern eine Machtwirtschaft. Und genau dasselbe sehen wir ja im Fußball. Übrigens in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, eigentlich noch krasser als bei uns, dass es im Prinzip in der Liga nur noch zwei wirklich interessante Vereine gibt. Was heißt interessant? Zwei wirklich starke Vereine.
Ja, sportlich stark. Also zuerst sollten wir uns mal von diesem vor allem in Deutschland gern gepflegten Vorurteil befreien, dass man mit Geld keine Tore kaufen kann. Also sämtliche Daten zeigen, dass man mit Geld Tore kaufen kann. Nehmen wir mal die deutschen Meisterschaften. Seit diesem Überraschungserfolg einmal von Kaiserslautern waren sämtliche deutschen Fußballmeister auch die Vereine, die richtig viel Geld investiert haben. Und das sieht man auch weltweit. Und wir haben momentan eine Verteilungsstruktur der Gelder in allen Bereichen, ob es jetzt das Merchandising ist, wo natürlich die erfolgreichen Clubs am meisten umsetzen, ganz klar, was die Werbeeinnahmen angeht. Auch da ist es klar, dass ein FC Bayern München höhere Werbeeinnahmen bekommt als ein Regionalligist oder als, nehmen wir mal beispielsweise den HSV. Aber auch bei den Fernsehgeldern ist es so. Früher war es so vor den 90ern, dass zumindest die Fernsehgelder unter allen Vereinen gleich verteilt wurden. Heute ist da eine Erfolgsprämie drin, die dafür sorgt, dass der FC Bayern München mehr als doppelt so viel Geld bekommt, wie Vereine, Vereine, die in der unteren Hälfte der Bundesliga am Ende der Saison stehen. Und mit diesem Geld kann man natürlich weiter Erfolg kaufen. Und so läuft es darauf hinaus, dass die Vereine, die ohnehin schon stark sind, die ohnehin schon oben sind, die ohnehin reich sind, dass die ihre eigene Position noch weiter stärken können. Was darauf hinausläuft, dass langfristig die Ligen langweilig werden, weil der Sieger meistens schon zu Beginn der in der Winterpause schon feststeht. Haben wir in Deutschland, das haben wir allerdings auch in Spanien, wo es dann nur noch zwei Clubs gibt, die ernsthaft um die Meisterschaft spielen. Das haben wir in Italien. In England ist noch ein bisschen größer die Spitze. Aber der Fußball, zumindest der Liga-Fußball auf den nationalen Ligen, wird zunehmend langweilig.
Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass der Abstand zwischen Bayern München und dem Rest doch so groß ist, obwohl es ja einige Firmenmannschaften gibt, hinter denen also wirklich richtig reiche Firmen stehen. Es gibt auch einige Oligarchen, sage ich mal, die Vereine besitzen und die sind ja auch richtig reich. Wieso ist der Abstand trotzdem noch so groß?
Also diese Firmenmannschaften sind das auch, allen voran aktuell der VfL Wolfsburg, die wohl auch mittelfristig und langfristig die einzigen sind, die den Bayern ernsthaft Konkurrenz da machen können. Den Oligarchenclubs, beispielsweise SAP-Club, den wird natürlich, da gibt es natürlich Reglements, die allen voran von der UEFA verabschiedet wurden, dieses Financial Fair Play, dass es Privatpersonen zumindest erschwert, Geld in die Vereine zu pumpen. Das ist allerdings für Unternehmen wie VW gilt das nur eingeschränkt, denn VW, der große Trick, den VW macht, ist, dass es seine finanziellen Zuschüsse für Wolfsburg als Sponsorengelder vermarktet. Und da haben sie natürlich einen gewissen Freiraum. Laut einer selbstangestellten Studie sind es 150 Millionen Euro, die VW pro Jahr dem VfL Wolfsburg zuschießen kann, ohne dass sie da Ärger mit der UEFA bekommen. Und sowas ist natürlich vor allen Dingen wettbewerbsverzerrend. Denn wenn wir jetzt mal einen Club aus dem Mittelfeld nehmen, den 1. FC Köln beispielsweise, der hat nicht diese Möglichkeiten, durch einen Konzern so gigantisch hohe Zuschüsse zu bekommen.
Und wenn der Konzern sehr groß ist, wie das bei VW der Fall ist, dann kann der natürlich auch seinen Zulieferern sagen, ihr müsst auch Sponsoren werden, obwohl ihr da eigentlich gar kein wirkliches Interesse dran habt.
Richtig, das ist bei Wolfsburg ist das der Fall, wenn man sich einmal die Premium-Sponsoren von Wolfsburg anschaut. Die kommen fast alle ausschließlich aus dem Bereich der Automobilindustrie. Da sind beispielsweise Hersteller von Industrierobotern oder von Lackiermaschinen für Automobilwerke zu finden. Da fragt man sich natürlich unweigerlich, warum ein solches Unternehmen nun einen Bundesliga-Club sponsort. Ja, die Frage stelle ich mir auch. Es macht weder vordergründig noch hintergründig, macht das Ganze einen Sinn.
Ich möchte mal einige Bereiche ansprechen, die mir wirklich neu waren, zum Beispiel Merchandising. Ich habe natürlich gewusst, dass es da irgend sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass es da einige Trikots gibt, die weltweit eine Million Mal und öfter verkauft werden. Und ich wusste auch nicht, wie die Kosten und die Verteilung der Einkünfte da funktioniert.
Das ist ganz interessant. Wenn man beispielsweise sich einmal so die Personalpolitik von absoluten Topclubs wie Real Madrid anschaut, da schüttelt man natürlich den Kopf, wenn Real Madrid für 80 Millionen, 90 Millionen Euro einen Spieler einkauft. Nun muss man allerdings sehen, wie sich dieses Geld überhaupt refinanziert. Und dieses Geld refinanziert sich vor allen Dingen über den Trikotverkauf, über das Merchandising. Von einem Cristiano Ronaldo werden beispielsweise mehr als 1 Million Trikots pro Jahr verkauft. Wenn wir das einmal konservativ rechnen, mit 80 Euro pro Tico sind das 80 Millionen Einnahmen, von denen Real Madrid, vor allen Dingen, wenn sie es über ihren eigenen Fanshops verkaufen, sicherlich rund 50 Millionen Euro Gewinn mitmacht. So, und dann sind plötzlich diese Transfersummen gar nicht mal so illusorisch, wie sie sich im ersten Moment anhören. Das Problem ist bloß, sowas kann natürlich Real Madrid machen. Kein anderer Club kann das machen, vor allen Dingen Clubs natürlich nicht, die auch in der oberen Hälfte der Ligen spielen und halt nicht über dieses weltweite Image verfügen und nicht die Möglichkeit haben, vor allen Dingen in den asiatischen Märkten hunderttausende Trikots zu verkaufen.
Sie sagten eben 80 Euro pro Trikot, es war schon von 100 Euro die Rede. Ja. Das sind ja unglaubliche Gewinnspannen, denn so ein Trikot kostet ja fast gar nichts. Vor allen Dingen die Näherin, die das Trikot näht, bekommt so gut wie überhaupt nichts. Das heißt, das bleibt dann alles im Marketing stecken, im Zwischenhandel und natürlich bei den Vereinen.
Na klar, so ein Trikot in der Herstellung, das ist also die Näherin bekommt ungefähr 15 Cent für ein so ein Trikot, das mit bis zu 100 Euro über den Ladentisch geht. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Trikots kommen allesamt von den Top-Ausrüsterfirmen, als da wären Adidas und Nike. Und wenn man sich einmal die Kostenstrukturen dieser Unternehmen anschaut, sieht man auch gleich, dass der mit Abstand größte Kostenfaktor das Marketing ist. Marketing, das sind dann die Ausrüsterverträge, wie beispielsweise der FC Bayern München kassiert 70 Millionen Euro im Jahr von Adidas. Das ist ganz interessant, wenn man sich beispielsweise mal anschaut, wie der Preis sich aus eines Sportschuhs zusammensetzt, der hier für 200 Euro über die Ladentheke geht. Da bekommt die Näherin in China nur unwesentlich mehr als der FC Bayern München. Halt über den Umweg der Marketingkosten von Adidas.
Und die Gewinnspanne ist auch da natürlich riesig, weil das eben eine Marketinggeschichte ist. Bezahlt man 200 Euro für einen Schuh, den man in Deutschland auch für 35 Euro bekommen könnte.
Absolut. Ich meine, die Margen sind sicherlich auch ordentlich, gerade eben von diesen beiden Unternehmen. Aber der Hauptkostenfaktor ist natürlich nicht die Herstellung. Der Hauptkostenfaktor ist der Einzelhandel, aber den lassen wir mal raus. Den Einkaufspreis des Einzelhandels ist der Hauptkostenfaktor, ganz klar das Marketing. Und diese Marketingkosten landen als auf der Einnahmeseite bei den Top-Spielern und bei den Top-Clubs. Es sind nach Marketingstudien die 10 erfolgreichsten Clubs Europas verkaufen mehr als 3/4 aller Trikots von sämtlichen Clubs weltweit und kassieren dementsprechend auch die Merchandising-Einnahmen.
Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes, erschienen übrigens im Westend Verlag, Preis 17,99. Sie können hier Fragen stellen, indem Sie hier anrufen. Wählen Sie bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal die erste Frage.
Also ich finde, dass der Fußball viel zu viel im Verhältnis zu viel finanziell das gefördert. Also ich will halt einfach nur sagen, also Kultur soll doch mehr Anteile bekommen als der Fußball. Und man hat als Bürger, hat man gar keinen Zugriff mehr.
Ja, ich meine, Kulturförderung gibt es natürlich auch. Also auch das Theater, auch die Oper und so weiter werden gefördert. Allerdings mit einigen guten Gründen. Und da sind ja auch keine Wirtschaftsunternehmen, bei denen andere Leute sich dann wieder eine goldene Nase verdienen.
Ja, muss man vielleicht auch differenzieren. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass kleine Amateurclubs gefördert werden, denn sie erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Ausgabe. Überhaupt kein Verständnis dafür habe ich, dass kickende GmbHs und kickende AGs, die Milliardenumsätze machen, dass die vom Staat gefördert werden. Und das ist der Fall. Beispielsweise über Bürgschaften. Nordrhein-Westfalen hat über 100 Millionen Euro ausstehende Bürgschaften an Profiklubs. Hauptsächlich geht es da um die Stadien und auch um Schulden dieser Clubs, die vom Staat abgesichert werden zu Vorteilskonditionen. Und wenn ein Club mal pleite geht, was auch regelmäßig der Fall ist, dann ist dieses Geld weg und da muss dann der Steuerzahler für aufkommen. Und da kann man kein Verständnis für haben.
Das geht ja schon los mit der Gemeinnützigkeit, denn selbst wirklich so extreme Nichtvereine wie RB Leipzig gelten aus irgendeinem Grund, der weder mir noch Ihnen, glaube ich, klar ist, als gemeinnützig.
Ja, gerade bei RB Leipzig, also RB steht offiziell für Rasenballsport, aber eigentlich steht es für Red Bull, ist es eine Konzernmannschaft, die dort mit Milliardeninvestitionen pro Jahr übrigens, also für den gesamten Sportbereich von Red Bull, die dort generalstabsmäßig als nächster Champions League Teilnehmer aufgebaut werden soll. Und in der Tat, die gelten als gemeinnützig. Was mir ein absolutes Rätsel ist, da geht dieser konkrete Club noch nicht erst einmal die Grundauflagen an einen gemeinnützigen Verein mitbringt, als da wäre die Demokratie, die vereinsinterne Demokratie. Der RB Leipzig ist, wer Mitglied werden will, muss 800 Euro im Jahr bezahlen, was an sich schon sehr seltsam ist. Und dann muss er auch noch vom Ehrenrat des Vereins als Mitglied aufgenommen werden, was nie der Fall ist. Deshalb hat der RB Leipzig nur 15 ordentliche Mitglieder. Und diese 15 Mitglieder sind allesamt entweder Mitarbeiter von Red Bull oder Geschäftspartner des Red Bull-Konzerns. Und ja, auf diese Art und Weise wird natürlich das Prinzip des gemeinnützigen Vereins komplett unterlaufen. Aber auch andere Vereine wie Schalke 04 beispielsweise ist ein eingetragener Verein, der keine ausgegliederte GmbH hat, also keine Kapitalgesellschaft. Ein Verein, der ein negatives Eigenkapital hat, also der mehr Schulden als Besitztümer hat, der also normalerweise nach kaufmännischen Belangen komplett pleite wäre und das natürlich auch nur machen kann, weil diverse staatliche Institutionen, die Stadt Gelsenkirchen, das Land Nordrhein-Westfalen, diese Schulden garantieren. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, vor allen Dingen für kleine Vereine, die andauernd dauernd mit dem Finanzamt zu tun haben und mit der Gemeinnützigkeit darzulegen.
Früher hat man am Sonntag oft im Gottesdienst gesagt, Dona nobis pacem, gib uns Frieden. Heute sagt man Dona nobis panem et circenses. Mhm. Und darauf weist auch Wolfgang Däges aus Losheim hin, dass es heute eigentlich doch so ist, dass dieses Motto, gib dem Volk Brot und Spiele, immer mehr zutrifft. Wobei man natürlich dazu sagen muss, im alten Rom auch schon, das Volk wollte das.
Das Volk will das natürlich auch heute. Was natürlich auch zu beobachten ist, dass der Fußball sehr stark von der Politik instrumentalisiert wird. Die Bilder von Mutti, also von Angela Merkel, wie die deutschen Nationalspieler knuddelt und ganz süß auf der Tribüne auf- und abspringt, wenn Deutschland gewinnt oder verliert, sind natürlich jedem im Gedächtnis. Ich meine, auch das hat natürlich Tradition. Und auch da ist der Fußball wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Nehmen wir mal das Duo Adenauer und Herberger in den 50ern, später dann mit den 68ern, als die Fußballspieler plötzlich als Rebellen vermarktet wurden und Willy Brandt die Wahlen gewann, bis hin zur bleiernden Kohl-Ära mit Berti Vogts. Und heute haben wir ein paar mehr oder weniger sympathische, meist sympathische Jungmillionäre, die von Angela Merkel angefeuert werden, die ihrerseits für eine neoliberale Politik eintritt. Auch das hat eine gewisse Kontinuität.
Hören wir noch eine telefonische Frage.
Also als Nicht-Fußball-Fan hätte ich eine Frage an den Autor. Und zwar im Profifußball zahlt der Staat viel an den Profifußball und an die zum Beispiel Polizeieinsätze bei Fußballspielen gehen auf Kosten der Steuerzahler. Sportstadien werden mit Hilfe der Steuerzahler mitfinanziert. Ein Teil der Lottogelder geht in die Sportförderung, vielleicht an alle Sportarten, aber es entlastet die Profiklubs. Deshalb meine Frage an den Autor. Was können wir als Steuerzahler tun, um uns vor diesen Belastungen zu schützen? Oder hat die Politik nicht den Mut, hier regulierend einzugreifen?
Na, es gab bereits die Fälle, bei denen die Politik diesen Mut hatte. Und zwar war das der Senat der Stadt Bremen, der ein Gesetz verabschiedet hat, dass sogenannte Risikospiele nicht mehr, also dass der Polizeieinsatz bei sogenannten Risikospielen nicht mehr von der Stadt Bremen getragen wird, sondern von dem Veranstalter, von der Deutschen Fußballliga, von der DFL. Hatte zur Folge, dass die DFL sich kindisch angestellt hat, zusammen mit dem DFB, und plötzlich der Stadt Bremen ein vorher zugesagtes Länderspiel wieder weggenommen hat. Mhm. Und momentan der Stand ist, dass das Ganze vor Gerichten geprüft werden soll, ob dieses Gesetz denn wirklich so möglich ist. So einfach ist das übrigens nicht, denn also es geht natürlich, also die Sicherheit in den Stadien zahlen die Vereine ohnehin selber. Der Staat zahlt nur für die Sicherheit um die Stadien herum. Und da hat der Staat natürlich auch das ist eine der urstaatlichen Aufgaben, für die Sicherheit im öffentlichen Raum gerade zu stehen. Ansonsten müsste beispielsweise auch ein Helene Fischer Konzert oder eine Marathonveranstaltung, da müssten auch die Veranstalter für die nötigen Polizeikosten gerade stehen. Bremen hat es insofern ganz geschickt gemacht, dass sie gesagt haben, es ist nur bei Risikospielen, also wo das Risiko nicht mehr hinnehmbar ist. Also normale Bundesliga, das sind übrigens 4 Spiele sind das in der Saison. Für normale Bundesligaspiele bezahlt auch in Bremen der Steuerzahler. Und ich persönlich sehe da ehrlich gesagt auch juristisch keine große Möglichkeit, wie man diese Kosten dem Profifußball direkt auferlegen könnte. Man könnte es natürlich indirekt machen, beispielsweise über eine höhere Besteuerung, über Abgaben, die man an anderer Stelle indirekt erhebt und sich über diese Art und Weise das Geld wiederholt, das man über die Polizeieinsätze bezahlt.
Johannes Obersteller aus Saarbrücken schreibt als Mail, warum kann nicht so etwas Unmenschliches verhindert werden wie Katar? Das kommt ja in Ihrem Buch auch oft vor. Also einmal die Unmenschlichkeit. Ich kann mich erinnern, da ist in Ihrem Buch eine Seite, wo man sieht, wie viel Todes bei einer Fußball-WM in England gab, nämlich einen toten Arbeiter. Mhm. Und bei Katar sind das so viele, dass ich sie gar nicht zählen konnte. Das sind fast Hunderte.
Ja, über 1000 sind es. Mhm. Wie kann sowas verhindert werden? Das ist eine gute Frage. Das ist, also Katar, in meinem Buch habe ich es geschrieben, wir können froh sein, dass die FIFA korrupt ist, denn wenn die FIFA nicht korrupt wäre, müsste man am Geisteszustand der FIFA zweifeln, dass sie die WM nach Katar vergeben hat. Es ist natürlich eine Entscheidung, die nur auf Korruption zurückzuführen ist. Verhindern kann man es wohl überhaupt gar nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, der größte Förderer der Fußball-WM in Katar war der UEFA-Präsident, also der Präsident des Europäischen Fußballverbandes, Michel Platini. Platini. Es ist bis heute nicht geklärt, für wen der deutsche Delegierte im FIFA-Exekutivkomitee.
Was kostet ein Kaiser?
Was kostet ein Kaiser? Ja, das war nämlich Franz Beckenbauer, für wen er abgestimmt hat. Es ist durchaus davon auszugehen, dass auch er für Katar gestimmt hat. Die meisten UEFA, also die meisten europäischen Delegierten, haben übrigens für Katar gestimmt. Und insofern sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, wie man das verhindern sollte. Zumal die Fans sich, ein Leser hatte mir mal geschrieben, die Fans würden sich Fußball-WM auch anschauen, wenn es in Antarktis stattfindet. Und das ist wahrscheinlich richtig.
Irgendjemand hat auch schon eine Mail geschickt, ob man sich vorstellen könnte, dass auch mal eine in Peking stattfindet. Natürlich, ne?
Ja, natürlich kann man sich das vorstellen. Wahrscheinlich wird es auch bald so sein, na klar.
Nehmen wir doch einfach mal Saarbrücken, den FC Saarbrücken. Die Stadt Saarbrücken, sehr hoch verschuldet, steckt eine Riesensumme Geld in einen drittklassigen Verein, der kaum mal ein paar tausend Zuschauer hat. Also da hat es ja wohl auch mit Wirtschaft zu tun und vielleicht könnte man auch sagen, mit Missmanagement. Man sollte eher seine eigentlichen Aufgaben wahrnehmen, gerade auch eine große Stadt wie Saarbrücken das tut.
Das Problem in Anführungszeichen ist, dass Fußballfans natürlich auch Wähler sind und gerade eben in der Lokalpolitik Politiker dazu neigen, Fußballvereinen großzügige Finanzierungskonditionen zu geben, Schulden zu übernehmen, Zuschüsse zu gewähren, da das natürlich bei den Fußballfans hängen bleibt und auf die jeweiligen Politiker dann übertragen wird, was natürlich Stimmen bei der Wahl bringt. Klar, Beispiele wie Saarbrücken gibt es bundesweit zuhauf und richtig problematisch wird es dann, ich hatte es gerade eben schon angekündigt, wenn diese Vereine mal in Konkurs gehen, denn dann sind die Steuergelder komplett verbrannt.
Das Problem mit den Stadien ist ja auch vor allem nicht, dass sie da sind, denn ein viel genutztes Stadion, das auch für Leichtathletik und anderes genutzt wird, wäre ja für eine Stadt was Schönes. Aber es werden ja immer gigantischere Dinger hingestellt. Kaiserslautern ist auch nicht so weit von uns. Und diese gigantischen Stadien kosten erstens sehr viel Geld, aber auch in der Unterhaltung kosten sie so viel, dass eine Verschuldung geradezu vorprogrammiert ist.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und da ist natürlich auch die DFL, also kurze Erklärung, das weiß sicherlich nicht jeder Hörer, also die DFL, das ist der Verband der deutschen Profivereine. Und da ist natürlich auch die DFL mit ihren Statuten dran schuld. Denn dort sind, also die Statuten dort sind absurd, was die Stadien angeht. Ein Zweitligaverein muss dort eine unrealistisch hohe Zahl beispielsweise an Sitzplätzen vorhalten. Also wenn ein Verein, der bislang nur in der dritten Liga gespielt hat, plötzlich sportlich die Möglichkeit hat aufzusteigen, heißt das, dass dieser Verein sich de facto sein altes Stadion zwingend renovieren muss oder sich gar ein neues Stadion hinstellen muss. Und das kann natürlich ein normaler Verein, kann sich das gar nicht leisten und irgendwer muss dort mit ins Boot geholt werden. Hat man die Wahl, entweder man nimmt die öffentliche Hand, hat natürlich die Nachteile, die gerade eben schon angesprochen wurden, oder man nimmt einen privaten Partner, hat die Nachteile, dass der private Partner das natürlich auch nicht aus Jux und Dollerei macht, sondern dafür knallhartes Geld haben will, was die Wahrscheinlichkeit steigert, dass der Verein irgendwann pleite geht. Auch da gibt es unzählige Beispiele für.
Und der DFB macht ja auch Auflagen, also Vorschriften, was man alles machen muss. Zum Beispiel habe ich bei Ihnen gelesen, es muss einen VIP-Bereich geben, genau. Es muss Kioske geben. Zu den Kiosken übrigens gerade eine Frage aus Elversberg von Dietrich Rotha. Er fragt nach dem korrupten DFB, aber auch danach, dass die Fans irre hohe Preise für Essen und Trinken in den Stadien akzeptieren, obwohl sie sonst nur bei Aldi und Lidl einkaufen.
Ja, das ist auch erstaunlich. Ich meine, man muss sich das ganz einmal anschauen. Also die Bundesliga setzt, die erste Bundesliga setzt im Jahr rund 2,5 Milliarden Euro um. Und dieses Geld muss natürlich reingeholt werden. Das geht einerseits über die sehr, sehr hohen Erlöse aus den TV-Rechten. Es geht über das Merchandising, über Werbung. Aber auch eine weitere tragende Säule sind natürlich die Spieleinnahmen. Das sind die Ticketpreise, die in Deutschland glücklicherweise noch überschaubar sind, aber auch dort ist eine steigende Tendenz festzumachen, als auch natürlich die Einnahmen aus dem Catering, wozu dann natürlich auch die Bier- und die Bratwurstpreise im Stadion gehören. Und das steht natürlich in einem direkten Zusammenhang. Je höher die Wachstumsraten sind, je höher auch die Gehälter für die kickenden Profis sind, desto mehr Geld muss der Verein für die Bratwurst nehmen. Die einzige Alternative dazu wäre, um die Preise wieder auf ein normales Niveau runterzubringen, ist, dass auf Kostenseite gespart wird. Und beim Profi-Fußballverein Verein ist die Kostenseite. Das sind nun mal zwischen 50% und 85% sind das die Spielergehälter.
Sie haben das eben schon angedeutet, dass die Ticketpreise steigen, und noch viel schlimmer ist das ja in England, wo man auch riesige Summen zahlen muss, um das Ganze im Fernsehen gucken zu können. Und das hängt beides damit zusammen, dass der ursprüngliche Arbeitersport Fußball inzwischen eine, sagen wir mal, Gentrifizierung erlebt hat. Und das absichtlich. Das heißt, die wollen die alten Fans gar nicht mehr, weil die alten Fans nicht genügend Geld in der Tasche haben, um das alles zu kaufen.
Genau, richtig. Also die Premier League in England setzt noch um einiges mehr um als die Bundesliga, was sich natürlich auch in den dortigen Spielergehältern und in den Transfersummen wieder manifestiert. Dieses Geld will eingenommen werden. Und das geht nun mal nicht mit dem Arbeiter, der sich sein Jahresticket dort holt, der eine Bratwurst für 1,50 haben will und immer noch mit dem Strickschal aus den 80er Jahren ins Stadion kommt. Der optimale Fan nach der Verwertungslogik sollte jemand sein, der zahlungsfähig ist und der auch zahlungswillig ist für die ganzen Merchandising-Artikel und Zusatzprodukte, die um den ganzen Zirkus Fußball angeboten werden. Also so ein Trikot für 100 Euro, das im Idealfall auch jede Saison neu gekauft werden sollte, und zusätzliche Dienstleistungen, die um den Fußball herum angeboten werden, sollte dieser ideale Fan dann schon konsumieren. Und da scheidet natürlich, logischerweise, scheidet da eine ganze Gruppe der traditionellen Fans aus, die dieses Geld gar nicht aufbringen kann. Dazu gehören übrigens auch Jugendliche, die auf diese Art und Weise ausgeschlossen werden. Das Ergebnis sieht man in England. Dort ist der durchschnittliche Premier League Stadionbesucher ist, ich glaube, 43 oder 44 Jahre alt, verfügt über ein relativ hohes Einkommen, über einen hohen Bildungsabschluss. Und naja gut, das sind natürlich die Leute, die jetzt im Stadion nicht unbedingt für die Stimmung sorgen. Und jetzt beschweren sich gerade eben diese Edelfans, in Anführungszeichen, beschweren sich natürlich in England jetzt auch darüber, dass die Stimmung in den Stadien nicht mehr die ist, die man ursprünglich erwartet hat. Klar, meine, das sind natürlich gerade eben vor allen Dingen die Fans, die jetzt nicht so finanziell fürchterlich potent sind, die dort auch ihr mit Herzblut drinne stecken, die für die Choreografien in den Stadien sorgen, die die richtige Stimmung machen. Und in England haben wir die Situation, dass selbst etwas begütetere Fans, dass die, um diese Stadionatmosphäre, die sie eigentlich haben wollen, mitzubekommen, dass sie dafür in Billigflieger nach Dortmund steigen und sich ein BVB-Spiel anschauen.
Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über die Parallelen zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftspolitik und so weiter. Interessant in Ihrem Buch ist da der Vergleich Europa-USA. Die USA sind jetzt wirklich ein erzkapitalistisches Land, sehr, sehr neoliberal in vieler Hinsicht. Die machen aber sozialistische Dinge wie eine Umverteilung an die kleineren Vereine. Die machen etwas sehr Sozialistisches wie eine Begrenzung der Spielerauswahl. Das heißt, man kann sich nicht einfach nehmen, wen man will, wenn da ein junger Nachwuchsspieler da ist. Und die haben eine Gehaltsobergrenze. Ja, da würden ja bei uns die Leute die Hände über den Kopf schlagen.
Sie haben sogar einen Mindestlohn. Ja, absolut. In sämtlichen amerikanischen Profiligen ist es so, dass es beispielsweise eine Gehaltsobergrenze gibt. Da gibt es verschiedene, in Details gibt es da Unterschiede, das ist klar, auf die Sportarten. Aber generell wird festgelegt durch die Liga, so und so viel darf ein Club pro Jahr an Gehältern ausgeben. Und wer mehr ausgibt, wird entweder mit Punktabzug oder mit anderen Sanktionen bestraft. Oder in anderen Ligen muss Geld, und zwar richtig viel Geld, in einen Pott einbezahlen, der dann an die Clubs ausgeschüttet wird, die sich an die Regeln halten. Auch was die Spieler angeht, gibt es dort natürlich ein System, bei dem die Clubs, die im letzten Jahr, ich sag's mal ein bisschen vereinfacht, die schlechtesten waren, die haben die Möglichkeit, die besten Talente zu verpflichten. Das ist zumindest verglichen mit dem europäischen Fußball, ist das Sozialismus pur.
Und warum?
Es gibt zwei Gründe. Also der eine Grund ist, dass im US-Sport, dass es dort eine Konkurrenz zwischen den Sportarten gibt. Wenn die NBA, also der Basketball beispielsweise, langweilig wird, weil immer eine Mannschaft gewinnt und die Mannschaft aus der eigenen Region immer im Keller steht, dann wenden sich die Leute halt an anderen Sportart, sei es jetzt dem Football oder dem Baseball zu. Das gibt's in Europa so nicht. Da hat der Fußball hat ein gewisses Monopol. Und dann gibt's natürlich auch noch die amerikanischen Profiligen sind abgeschlossene Veranstaltungen. Dort gibt es keinen Aufstieg, keinen sportlichen Aufstieg, keinen Abstieg, wie es ihn hier in Europa gibt. Und es ist auch immer nur eine Liga, also für die USA und für Kanada. Auch das gibt es in Europa nicht. In Europa gibt es verschiedene nationale Ligen, in denen es allesamt Aufstieg und Abstieg gibt. Dann gibt es noch die Champions League. Und in diesem Fußballsystem werden natürlich solche Sachen wie, also dieser Draft von Rookies, also die Auswahl von Spielern, die sportlich schlechtesten, wo sie besser gestellt werden, wäre natürlich ja nahezu unmöglich umzusetzen, das ist klar. Aber Gehaltsobergrenzen ließen sich umsetzen.
Aber die haben doch eigentlich wenigstens begriffen, dass ein zu freier Markt auch schädlich sein kann, indem er eben Langeweile erzeugt.
Richtig, und da haben natürlich die amerikanischen Profiligen auch Erfahrung. Es war dort in der Vergangenheit häufiger so, dass durch die dauerhafte Stärke einiger sehr finanzstarker Clubs, dass dort eine Langeweile kam und dass einige Clubs sogar pleite gegangen sind, weil die Leute dort halt nicht mehr hingegangen sind. Das haben wir in dieser Form, in dieser konkreten Form in Europa noch nicht. Noch nicht, sage ich dazu, denn das könnte natürlich kommen. Denn das Problem ist natürlich, dass unsere Fußballvereine, vor allen Dingen die Spitzenvereine, sind zum Erfolg verdammt.
Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes, erschienen bei Westend. Und ich stelle mal wieder fest, dass SR2 doch die ideale Sportwelle ist und die ideale Fußballwelle. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe vorliegen. Hören wir mal gleich den nächsten.
Was glauben Sie, warum die Leute sich nicht mehr über die FIFA-Skandale empören?
Ja, ich denke ganz einfach, weil es den Leuten selber nicht nahe geht. Es ist nicht konkret, es ist ziemlich abstrakt. Es ist abstrakt, was dort in diesem Verbandsfußball, was dort geschieht. Wir selber haben da direkt gar keine Auswirkung. Das fängt ja schon an bei unserem nationalen Verband, dem DFB. Der DFB hat selber zwar 7,3 Millionen Mitglieder. Also alle Leute, die in irgendwelchen Fußballvereinen, die im DFB organisiert sind, gemeldet sind, sind formal DFB-Mitglieder. Aber selbstverständlich dürfen die nicht den DFB-Vorsitzenden wählen, nicht an der DFB-Politik teilnehmen, sondern das läuft über ein komplett intransparentes System von Delegierten. Und das setzt sich natürlich dann fort. Der DFB ist die deutsche Stimme in der FIFA und ist auch nur eine Stimme unter über 190, ich glaube 197 Mitglieder hat die FIFA. Das ist mehr als die UNO. Und das ist halt ein komplett intransparentes System, zu dem man auch gar keinen Zugang hat. Man versteht nicht, was dort vorgeht.
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich wüsste mal gerne, wie Sie die Zukunft von Josef Blatter sehen. Und glauben Sie wirklich, dass bei einem zukünftigen Chef der FIFA, wie es eventuell Michel Platini sein kann, sich Entscheidendes bei der FIFA ändert?
Na, mal gucken, vielleicht kriegt Blatter ja noch den Friedensnobelpreis. Er soll ja bereits von Putin vorgeschlagen werden. Ja, also die Person Blatter ist durchaus zwiespältig zu beurteilen. Einerseits ist er natürlich komplett korrupt. Andererseits hat Blatter sich natürlich, muss man ihm auch zugestehen, einer kompletten Kommerzialisierung des Fußballs bislang als FIFA-Chef immer sehr erfolgreich widersetzt. Es gibt im Fußball keine beispielsweise Auszeiten, die für Werbeübertragungen genutzt werden können. Es gibt im Fußball immer noch die zwei Halbzeiten. Es wurde ja bereits mehrfach angeregt, da drei Drittel oder vier Viertel draus zu machen, um halt mehr Werbung unterzubringen. Dagegen hat er sich sehr erfolgreich gesperrt. Er ist halt der Mann auch der armen Verbände, vor allen Dingen in Afrika, die auch die Mehrheit stellen der Delegierten. Problem ist bloß, dass die afrikanischen Staaten, da hat der Fußball nun nichts mit zu tun, dass ein Großteil der afrikanischen Staaten hochkorrupt ist und dass natürlich diese Verbände auch hochkorrupt sind.
Und ein armes Land kann man natürlich viel schneller und leichter bestechen. Also Deutschland zu bestechen würde schon einige 100 Millionen vielleicht kosten, aber so ein armes afrikanisches Land, da kriegen sie vielleicht schon für 100.000 Euro einen Delegierten.
Ich glaube, Blatter hat seine Stimmen, zumindest wird das kolportiert, so für 50.000 im Schnitt gekauft in Afrika für seine eigene Präsidentenwahl. Allerdings, ich finde es da jetzt auch nicht so, ich meine, es ist billig. Es ist billig und einfach, über die korrupten afrikanischen Verbände herzuziehen. Allerdings zur Korruption gehören immer zwei, einer, der besticht und einer, der sich bestechen lässt. Die Afrikaner lassen sich bestechen. Kann man ihnen Vorwurf draus machen? Muss man nicht. Es ist sicherlich auch verständlich, zu verstehen in diesen armen Ländern. Problematisch ist allerdings auch die Seite derjenigen, die bestechen. Und diejenigen, die bestechen, das sind nun größtenteils die reichen Länder aus dem Norden.
Und Platini ist ja nicht weniger korrupt.
Das ist ja auch ein Problem. Also da wird ja also Platini beispielsweise ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die WM in Katar stattgefunden hat. Sein Sohn hat einen super dotierten Job bei einem katarischen Sportunternehmen bekommen. Andere UEFA-Delegierte sind auch nachweislich korrupt. Es ist dort auch nie was passiert. Also gerade aus Europa wird diese Revolution für eine transparente FIFA ganz sicherlich nicht kommen.
Jürgen Boster, St. Ingbert, fragt, welche Personen oder Gruppierungen denn bei dieser geballten Kapitalmacht hinter den Fußballkonzernen besonders stehen. Wir haben schon einige erwähnt, wir haben einige Firmen erwähnt, wir haben einige Oligarchen erwähnt, aber es gibt auch verschiedene Arten von Oligarchen, nebenbei gesagt.
Gibt es auch, also da also von diesem Begriff Oligarchen sollte man sich ohnehin mal verabschieden. Ich habe im Buch auch mal die sicherlich etwas provokante Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich Chelsea London vom VfL Wolfsburg? VfL Wolfsburg wird nun nicht durch einen Oligarchen, nicht durch einen, also vor allen Dingen nicht durch einen Russen unterstützt, sondern durch den zweitgrößten Automobilhersteller der Welt. Aber die Systematik, die dahinter steht, ist exakt die gleiche. Es wird ein unglaublich hoher Betrag pro Jahr wird in diesen Verein hineingebuttert. Größtenteils aus Liebhaberei, denn ob das Ganze sich als Marketing, über das Marketingbudget irgendwie rentiert, das ist eine zweitrangige Frage.
Aber das ist ja jetzt zum Beispiel bei einigen englischen Vereinen ganz anders. Die sind wirklich richtige Wirtschaftsunternehmen, die Rendite erwirtschaften sollen. Und da gibt es ja auch Arsenal London, wo derjenige, der das gekauft hat, so ein junger Multimilliardär, der interessiert sich gar nicht für Fußball.
Nee, der interessiert sich nicht für Fußball. Der sammelt Vereine aus verschiedenen Profiligen. Hat das Glück gehabt, dass er eine Erbin des Walton-Clans geheiratet hat, also der Besitzerfamilie der Walmart in den USA, und hat sich unter anderem zu seinem Portfolio aus Sportvereinen hat er sich Arsenal London mit in sein Portfolio reingenommen, und dieser Verein ist ja auf Rendite getrimmt, ganz klar. Und ja, da haben wir natürlich das Problem, dass, ja, wie gesagt, wo die Gelder herkommen. Und Arsenal London ist doch nicht der einzige Club. Es gibt dort ja die russischen Oligarchen, es gibt katarische oder aus dem arabischen Raum Ölscheichs. Da ist natürlich auch so ein bisschen Rassismus mit drin, das darf man jetzt auch nicht verhehlen. Denn vor einem Roman Abramowitsch, also dem Mann, der Chelsea gekauft hat, waren sämtliche englischen Premier League Clubs, das waren nun keine gemeinnützigen Veranstaltungen, sondern die waren allesamt im Besitz britischer Milliardäre. Heute 20 Clubs hat die Premier League, 19 Clubs davon sind im Besitz von Milliardären, laut Forbes-Liste. Ich glaube 16 sind es im Besitz von Ausländischen, und interessanterweise wird immer der Untergang des Abendlandes wird immer vermutet, wenn dort ein Russe oder ein Araber zuschlagen. Aber wenn amerikanische Hedgefonds sich dort Anteile kaufen, Mehrheiten kaufen, oder britische Milliardäre sich Fußballclubs kaufen, das wird als selbstverständlich hingenommen. Und das ist jetzt auch nicht wirklich zu verstehen, wo da jetzt der Unterschied liegen soll.
Wenn man mal genau nachguckt, ich meine, Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass diese russischen Multimilliardäre fast alle eine düstere Vergangenheit haben, was ich übrigens auch glaube. Mhm. Nur wenn man bei großen Konzernen nachguckt, ich habe jetzt bei Walmart keine Ahnung, aber wenn man mal ein bisschen graben würde, würde man wahrscheinlich auch finden, dass das Geld auf ziemlich seltsame Weise zustande gekommen ist.
Kann man beispielsweise sehen an der Übernahme des größten Fußballvereins der Welt, was den Umsatz angeht, Manchester United. Also nach dem klassischen Heuschreckenschema wurde dieser Verein übernommen. Also der Verein musste letztendlich die Schulden für die eigene Übernahme abbezahlen. Das kennt man normalerweise halt nur von Heuschrecken, und die Parallelen sind da ganz offensichtlich.
Warum sieht man keine Zweitligaspiele im Fernsehen? Dafür besteht bestimmt öffentliches Interesse.
Ja, das denke ich auch. Da müssen Sie sich dann mal an die Öffentlich-Rechtlichen wenden.
Die, also in der Sportschau wird ja über die zweite Liga berichtet.
Wird darüber berichtet, ja.
Aber sie werden nicht in voller Länge übertragen.
Nee, das ist ja wieder Sache des Pay-TVs, zumindest live. Sky hat die Rechte darüber, und dort werden die Spiele natürlich auch live übertragen. Da müssen Sie halt dann bloß das Sportabo von Sky für viel Geld buchen, dann können Sie die zweite Liga auch live sehen.
Noch eine telefonische Frage.
Hat man diese Idee, die man bisher hochgehalten hat, dass Sport und Fußball verbindet und Freundschaften schafft, ist das nicht mehr der Fall? Oder ist es so, wie es jetzt scheint, dass Fußball nach dem Spiel Feindschaften bereitet und die Polizei immer mehr aufpassen muss, dass aus Freundschaft nicht bittere Feindschaft wird? Sollten wir nicht zurückgehen zu dem Begriff Sport schafft Freundschaft?
Es sind jetzt ganz verschiedene Ebenen. Also erstmal, wenn wir vom Fußball sprechen, wie gesagt, 99% sind Amateursport. Das ist der Club um die Ecke, oder auch die Thekenmannschaft, die gar nicht jetzt im DFB organisiert sind. Und da schafft der Fußball natürlich noch Freundschaften. Da ist alles beim Alten, da sind es auch noch die 11 Freunde, die man sein soll. Anders ist es natürlich im Profisport. Gucken wir mal nicht allzu weit zurück. Nehmen wir mal einen Uwe Seeler beispielsweise, der Millionenangeboten aus Italien widerstanden hat und seinem HSV treu geblieben ist. Sowas ist heute komplett undenkbar.
Heutige, Fritz Walter.
Ja, oder auch Fritz Walter, genau das Gleiche. Bei ihm war es Spanien, ja. So ist heute komplett undenkbar heute. Aber auch das ist wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Früher war es vollkommen normal, dass wir in dem Unternehmen, in dem wir ausgebildet wurden, dass wir in diesem Unternehmen auch bis zum Renteneintritt beschäftigt wurden und dass das Unternehmen sich auch um einen selbst kümmert. Dass das Ganze also mehr ist als ein reiner geschäftlicher Vertrag, den man dort beschließt. So moderne Fußballer, nehmen wir einen Ailton beispielsweise, hat, ich weiß nicht, ich glaube in 12 oder 13 verschiedenen Profiklubs hat er gespielt. Dort jeweils immer nur ein karg möbliertes Zimmer bezogen in dieser Stadt, war nie mit den Clubs verbunden, nie mit den Fans verbunden, nie mit der lokalen Kultur verbunden. Und das überträgt sich natürlich dann auch auf die Identifikation der Fans mit dem Club, mit dem alten Arbeiterclub Schalke waren die Leute in der Region ernsthaft noch verbündelt. Heute ist das Ganze mehr noch ein Mythos. Mhm. Und das setzt sich fort über die komplette Fußballlandschaft.
Man sieht es ja an vielen Beispielen, die Sie durchaus in Ihrem Buch auch haben, dass Fußball heute nicht mehr so sehr vereint als spaltet. Sie haben die englische Premier League angesprochen, wo eben die armen Leute gar nicht mehr ins Stadion kommen. Ja. Und Sie haben auch, glaube ich, das Beispiel von Brasilien, das berühmte Maracanã-Stadion, das ursprünglich eigentlich auch ein Stadion war, das die Leute geeint hat, wo das Volk sozusagen hingehen konnte. Und genau das ist abgeschafft.
Genau, das ist abgeschafft. Im alten Maracanã, da stand dann noch der Industrielle neben dem Tagelöhner. Die Eintrittspreise waren so gering, dass sich auch wirklich jeder einen Platz leisten konnte. Es gab dort keine VIP-Lounges oder Ähnliches. Das ist heute. Heute ist das Ganze komplett anders. Heute sitzt die Belle Etage sitzt in ihren Ledersesseln in der VIP-Lounge und wird mit Champagner und Kaviar zugemüllt. Während der Arbeiter oder gar der Arbeitslose sich das Ticket schon fast überhaupt gar nicht mehr leisten kann. In Deutschland geht's gerade so noch, in England geht's gar nicht mehr. Eine weitere Entwicklung ist dann natürlich, dass auch die Spiele live im Fernsehen zu übertragen über Pay-TV immer teurer wird. Sky hat beispielsweise den Besitzer von Kneipen oder von Sportbars vor 2 Jahren war es, ein neues Preismodell bei denen durchgedrückt, das dazu führt, dass so ein kleiner Wirt schon mal bis zu 900 Euro im Monat für dieses Abo bezahlen muss. Und das muss er sich natürlich dann auch wieder über die Getränkepreise oder über Eintrittsgelder gar wiederholen. Das heißt, dass derjenige, der finanziell nicht so fürchterlich gut situiert ist, dass der sich noch nicht mal mehr in der Kneipe dann sein Fußballspiel live anschauen kann.
Und wir dürfen ja nie vergessen, das wird in Ihrem Buch an mehreren Stellen betont, Werbung bezahlt ja immer der Kunde, der ein Produkt dann nachher kauft. Das heißt, wenn da diese Werbeblöcke sind, da kann ich jetzt noch mal kurz vor die Tür gehen so lange, aber bezahlen tue ich die über die Produkte, für die geworben wird, eben doch. Weswegen übrigens der alte Dr. Brucker früher immer gesagt hat, kauf überhaupt nichts, wofür Werbung gemacht wird.
Was prinzipiell richtig ist, was allerdings nicht immer so leicht umzusetzen ist. Nehmen wir mal Automobilhersteller, nehmen wir Telekommunikationsunternehmen. Dort wird es sehr, sehr schwer, ein Produkt auszusuchen oder einen Dienstleister auszusuchen, der nicht im Umkreis des Fußballs wirbt. Bei anderen Gütern haben wir gar keine Wahl. Der Hauptsponsor von Schalke ist Gazprom. Gazprom ist auch Hauptsponsor der UEFA Champions League. Ich habe keine Wahl, wo mein Gasversorger sein Gas bezieht. Und wenn er es von Gazprom bezieht, ob ich es nun will oder nicht, bezahle ich zumindest einen Teil. Über meinen Gaspreis bezahle ich dann halt für Schalke oder für die Champions League. Und da müssen wir natürlich gerade eben, weil wir hier ja auch im Öffentlich-Rechtlichen sind, auch die öffentlich-rechtlichen Sender nehmen, denn eine tragende Säule der Finanzierung sowohl von der Fußball-Weltmeisterschaft als auch von der Champions League als auch von der Bundesliga ist natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und über meine Rundfunkabgabe zahle ich natürlich auch, ob ich es will oder nicht, ob ich jetzt Fußball mir anschaue oder nicht, zahle ich meinen Teil dazu bei, dass das Geld in diese Verteilungssysteme reinbekommt.
Wir sprechen in Frage an den Autor mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes und 3, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Westend, zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Rehlingen, Helmut Bill aus St. Wendel und Helmut Schirrer aus Buß. Noch ein Anruf bitte.
Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kommt bei mir immer die Erkenntnis, sobald wie es um das Thema Fußball geht, wäre die Menschen total irrational. Ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der ist eigentlich sehr sozial eingestellt, der ist, man könnte sagen, eigentlich fast kommunistisch in der Einstellung und ist trotzdem Fan vom FC Bayern. Das passt absolut nicht zusammen. Wie sehen Sie das? Haben Sie dieselbe Erfahrung gemacht?
Das sehe ich genauso. Und auch dieselben Erfahrungen mache ich da. Übrigens auch bei mir interessanterweise, denn sobald ja ein Spiel angepfiffen wird, nehmen wir mal ein Champions League Spiel oder ein Weltmeisterschaftsspiel, dann sind meine kritischen Hintergedanken auch mit von einem Moment auf den anderen weggeweht und ich erfreue mich an der Schönheit und der Spannung des Spiels.
Das trifft aber auch für viele andere Sachen ja ganz genauso zu. Ich meine, ich höre zum Beispiel sehr gern Musik. Es gibt praktisch 99% aller Musik wird in höchst kapitalistischen und fragwürdigen Konzernen hergestellt und da ist dasselbe Starrummel, dieselben Riesengehälter für einige wenige und so weiter. Trotzdem höre ich natürlich dann gerne mal einen großen Star.
Ja, natürlich. Gut, man muss das Ganze mit sich selbst A ausmachen und B, man muss natürlich versuchen, zumindest in seinem eigenen Rahmen ja auch dagegen dann vorzugehen und für bessere Verhältnisse zu sorgen. Ja, kann man über verschiedene Sachen machen. Ich habe beispielsweise das Buch geschrieben und damit jetzt meine Seele erleichtert, was Fußball angeht.
Hören wir noch einen Anruf.
Was sagen Sie diesen Managern, die nur wirtschaftliche Interessen haben? Kann man denen nicht auch mal die rote Karte zeigen?
Ja, das kann man. Diejenigen, die das können, das sind die Fans bzw. die Vereinsmitglieder. Denn wir haben, vor allen Dingen, wenn wir mal den deutschen Fußball mit dem englischen Fußball vergleichen, haben wir in Deutschland zumindest in fast allen Clubs, die Werksclubs lassen wir auch mal raus, aber der Rest der Clubs, da ist zumindest die Entscheidungen werden auf Vereinsebene getroffen. So ein Verein ist natürlich nun etwas grundsätzlich Demokratisches. Selbst früher ein Herr Hoeneß, jetzt ein Herr Rummenigge, müssen sich von den Mitgliedern des FC Bayern Münchens bestätigen lassen. So, wenn nun die Fans bzw. die Vereinsmitglieder eine grundsätzlich andere Sportpolitik sich wünschen, dann können sie das machen, indem sie sich beispielsweise mal zusammenschließen. Gibt es schon, selbstverständlich. Indem sie eine gemeinsame Strategie über die ganzen Bundesliga-Clubs verteilt, dort vorschlagen, ein Thesenpapier beispielsweise, und das auf Vereinsebene implementieren. Wenn denn mehr als 50% des gewissen Vereins eine bestimmte Sache haben wollen, dann kriegen sie das auch. Das ist das Gute, noch im deutschen Fußball. Ich meine, diese Vereinsstruktur, die ist ja schon mächtig unter Beschuss geraten, was es im englischen Fußball gar nicht mehr gibt. Im englischen Fußball sind es Konzerne, die dort bestimmen, wo der Fan noch nicht mal indirekt mitzureden hat.
Aber ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass gerade in England Protestclubs geradezu in Mode sind und dass es da auch ganz neue Vereine gibt, zum Beispiel einen nicht Man U, sondern U Men sozusagen, also einen Unionsverein in Manchester, der völlig anders funktioniert.
FC United of Manchester, ja genau, das ist, als Man U übernommen wurde von dieser Glazer-Familie und dem bis dato schuldenfreien Verein. Im Höhepunkt waren es 1,4 Milliarden Euro Schulden aufgelastet wurden, dafür, dass der Verein von dieser Familie übernommen wurde, wohlgemerkt. Hat bei den Fans, hat bei sehr vielen treuen Fans, haben sich dann zur Revolution entschieden und haben einfach ihren eigenen Verein gegründet. Dieser eigene Verein spielt, ich glaube momentan ist es glaube ich in der vierten Liga, haben auf jeden Fall noch Ambitionen, vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Dieser Verein ist in der Hand der Fans, alles wird dort von den Fans entschieden. Ganz interessantes Konzept beispielsweise bei den Eintrittspreisen. Dort zahlt jeder den Eintritt, den er für richtig hält, und auf die Art und Weise nimmt der Verein mehr als ein Eintritt Geldern ein als andere Vereine in der gleichen Liga. Und das sind sicherlich Konzepte, die auch eine große Zukunft haben.
Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass die Medien es schaffen, sozusagen Relevanz vorzutäuschen, indem uns immer bei jedem Spiel erzählt wird, das ist eigentlich jedes Spiel heutzutage ein Schicksalsspiel, entweder für den Trainer oder für irgendeinen Spieler oder für den Verein, der vielleicht pleite geht oder vielleicht in die nächste Liga aufsteigen muss. Wie funktioniert das eigentlich in den Medien? Sie sind ja selbst in den Medien zugange.
Ja, wir haben natürlich das Problem, dass in Deutschland natürlich jetzt ein Spiel FC Bayern München gegen Schalke oder gegen Dortmund, das sind interessante Spiele, die auch einen Großteil der deutschen Fußballfans interessieren. Aber wenn jetzt beispielsweise Mainz gegen Darmstadt spielt, sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt für den neutralen Fan, der mit keinen der beiden Clubs jetzt irgendwas Näheres zu tun hat, jetzt nicht so fürchterlich interessant. Da diese Spiele natürlich aber auch vermarktet werden müssen, denn es muss ja Geld hereinkommen in diese ganze Umverteilungsmaschinerie, muss aus dem Ganzen müssen ein Event gemacht werden. Und da lassen sich die Medien natürlich auch gerne einspannen. Ich meine, klar, die Medien, die es selber Fußball übertragen, für dieses Eigeninteresse, aber auch andere Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender spielen da mit. Da werden also aus Nebensächlichkeiten werden durch diese Dramatisierung, ich meine, das Ganze ist ja eine PR-Strategie, werden dann Events gemacht, denen eine Bedeutung zugeschrieben wird, die sie ganz einfach nicht haben.
Ich meine, wir alle, jeder Journalist muss ja versuchen, seinem Thema eine Bedeutung zu geben. Habe ich bei dieser Sendung auch versucht. Übrigens kam gerade eine Mail aus Erfurt von einem Fußballgegner, der sagt, wir hätten es geschafft, dass er bis jetzt zugehört hat. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich meine, ich gucke auch öfters die Sportschau. Die machen das schon irgendwo richtig gut, wie sie aus dem langweiligsten Spiel ein hochdramatisches Ereignis stilisieren, indem sie da irgendeine Feindschaft finden zwischen irgendeinem Trainer und einem ehemaligen Spieler oder so. Das muss man ja erst mal können. Ne?
Ja, klar. Und der komplette Trickkasten kommt da zum Einsatz. Kurze Schnitte, gut gegen böse, beziehungsweise David gegen Goliath wird stilisiert, das Ganze noch mit dramatischer Musik hinterlegt. Das ist natürlich schon eine hohe Kunst, das ist klar.
Jetzt lassen Sie uns doch gegen Ende der Sendezeit noch ein bisschen zusammenfassen, was man tun könnte. Die Fans haben wir schon erwähnt, auch neue Alternativvereine vielleicht. Gibt es denn, obwohl Sie vorhin schon gesagt haben, vieles kann man von den USA nicht auf Europa übertragen und so weiter, aber gibt es Ansätze, was man tun könnte, um diese totale Kommerzialisierung zumindest abzuschwächen?
Gibt es. Das Problem ist bloß, dass das Ganze natürlich von den Vereinen selbst kommen muss, beziehungsweise von den Fans der Vereine über die Vereinsebene umgesetzt werden muss. Als allererstes ist das die Verteilung der TV-Gelder. Also anders als bei den Merchandising- oder Werbeeinnahmen ist das eigentlich der einzige Punkt, wo man wirklich, wo die Vereine einen demokratischen Hebel drauf haben. Ich meine, gut, es ist auch in der neoliberalen Gesellschaft ist es bei uns verankert, dass der Starke auch mehr bekommt, dass der Erfolgreiche mehr bekommt als der nicht Erfolgreiche. Aber warum eigentlich? Die Frage muss man da auch mal stellen. Warum bekommt beispielsweise nicht ein Bundesliga-Club, der nicht erfolgreich ist, mehr Geld aus dem TV-Topf als derjenige, der erfolgreich ist? Denn derjenige, der erfolgreich ist, erzielt auf anderen Ebenen schon höhere Einnahmen.
Es gibt ja das Handicap im Golf so.
Genau, ne? Richtig. Ich habe es im Buch, habe ich so verglichen. Es ist so, als ob man Usain Bolt, den jamaikanischen Weltklasse-Sprinter, gegen irgendein Nachwuchstalent antreten lassen würde und nicht Usain Bolt, sondern das Nachwuchstalent, das kriegt zusätzlich noch einen Rucksack mit 10 Kilo Gewicht auf dem Rücken. So, diese Situation haben wir momentan. Und um im Sinne eines spannenderen Sportes, eines interessanteren Sportes, sollten wir eigentlich Interesse daran haben, dass die Verteilung der Stärke, dass die gerechter ausfällt. Und das geht nur über den Hebel des Geldes. Und da ist die Verteilung der TV-Annahmen, denke ich mal, ist da der Hebel, der auch am wahrscheinlichsten ist, beziehungsweise der ohne großartige Reglementstrukturen möglich wäre. Aber auch da sind wir mal realistisch. In der DFL haben so eine Vereine wie Bayern München natürlich de facto das Sagen. Und die haben nicht das geringste Interesse daran, dass die selber geschwächt werden. Kommt das Argument, dann können wir auf europäischer Ebene nicht mehr die Champions League gewinnen und das ist doch toll für alle deutschen Fans. Nee, ist es nicht. Ich meine, das ist schon schön natürlich, wenn ein deutscher Verein jetzt die Champions League holt. Bloß das Problem der Münchner Bayern ist, dass das Hand in Hand geht mit der Schwäche der anderen Bundesliga-Clubs. Und die haben dann auf internationaler Ebene erst recht keine Chance mehr. Wie wir übrigens für Fußballinteressierte werden das sicherlich wissen, dass bei der Europa League, dem alten UEFA Cup, deutsche Clubs schon lange gar keine Rolle mehr spielen. Das ist eine Folge dessen.
In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird, erschienen im Westend Verlag 1799. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können Sie sich dann runterladen, speichern, nochmal in aller Ruhe anhören, auch weiterempfehlen übrigens. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen eine Sendung von 2010 nochmal anzuhören. Daniel Germann, Milliardenbusiness Sport, wer kassiert, wer verliert. Die Diskussion hat schon vor der Sendung begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und nächsten Sonntag haben wir ein schwieriges politisches Thema. Dr. Eva Schweizer, Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Es geht da um Dinge wie das Abhören der deutschen Kanzlerin, es geht um Milliardenverluste dadurch, dass Wirtschaftsspionage betrieben wird durch Geheimdienste. Es geht aber auch um die Kriegspropaganda, die man immer mehr erlebt und die uns in immer mehr Kriege zu treiben versucht. All das ist nicht wirklich neu, das gab es beim Ersten Weltkrieg schon, das gab es auch schon im Mittelalter und so weiter. Aber man muss sich jetzt doch fragen, warum wir uns das auf Dauer gefallen lassen, vor allen Dingen, wenn die Propaganda immer in eine Richtung geht, nämlich uns an die Front zu schicken und andere halten sich dann vielleicht vornehm zurück. Das also am kommenden Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.